Zeit ist ein bisschen fortgeschritten heute. Wir haben schon sehr spät. Ich weiß nicht, habt ihr noch ein bisschen Geduld für eine Predigt? Ja, oder müsst ihr? Gut. Ja, ich hatte bevor ich mich vorbereitet hatte, eigentlich so zwei Themen, die für mich zur Auswahl standen, die mir so wichtig geworden sind. Und dann hat mir Gott einfach ein Thema aufs Herz gelegt, das, worum es auch heute gehen soll. Wie es so in einer christlichen Familie üblich ist, wenn wir dann morgens aufstehen und vielleicht frühstücken, vor dem Frühstück wird gebetet, dann sind wir heute hier zum Gottesdienst gekommen und am Anfang in der Anbetung haben wir gebetet, haben andere gebetet. Dann beim Abendmahl hat Willi gebetet und haben die am Abendmahl teilgenommen haben, gebetet. Wir haben für die Anliegen, die wir an der Leinwand gesehen haben, gebetet. Und am Ende der Predigt werden wir noch einmal beten. Also wir Christen, wir beten. Und doch muss ich feststellen, dass Beten ein großes Geheimnis ist. Etwas Geheimnisvolles, etwas, was wir nicht vollends erklären können, etwas, was wir nicht vollends verstehen können. Jesus hat seinerzeit, wo er auf dieser Erde war, den Menschen, wenn er etwas beibringen wollte, etwas den Menschen erklären wollte, zum Beispiel das Reich Gottes oder das Himmelreich, wie es auch in der Bibel genannt wird, er hat dazu Bilder gebraucht, den Menschen etwas zu erklären und sagt, das Himmelreich gleicht einem Senfkorn oder das Himmelreich gleicht dem und dem. Einfach so den Menschen das komplizierte vielleicht Thema über das Himmelreich, über das Reich Gottes, ihnen etwas verständlicher zu machen. Und dazu ist Predigt unter anderem da, um biblische Wahrheiten den Menschen, den Zuhörern etwas näher zu bringen, ihnen vielleicht etwas verständlicher zu machen, es ihnen wichtig zu machen oder dass der Heilige Geist es in einem Menschen wichtig macht. Und so will ich es auch heute versuchen, zu dem Thema Gebet, allerdings nicht zu dem ganzen Thema Gebet, nur zu einem Bereich von dem Thema Gebet. Wir alle, wie ich schon gesagt habe am Anfang, wir beten und wir beten deshalb unter anderem, weil wir wissen, dass es funktioniert. Wir haben erlebt, dass Gott antwortet. Wir haben Gebetserhörungen erlebt. Wir erhören Gebetserhörungen oder wir haben Gebetserhörungen. Und dennoch werden wir wissen und feststellen müssen, dass Gebet, wie ich schon gesagt habe, etwas Geheimnisvolles ist. Wir verstehen es nicht immer. Und Gebet, es ist nicht etwas Automatisches. Es ist nicht eine Formel, die wir anwenden können und dann funktioniert es immer. Wir haben vorhin an der Leinwand gesehen, zwei Spalten, oder es waren insgesamt drei Spalten. Was stand da so oben drüber? Wer hat sich das behalten? Danken, bitten und danken und bitten. Ja? Und heute soll es mir um das Bitten gehen. Wenn wir Gott um etwas bitten oder wenn wir Fürbitte einlegen für jemanden. Und das haben wir, oder das tun wir ja ganz oft. Wir haben ja oft viele persönliche Dinge, die wir Gott sagen, worum wir Gott bitten. Oder auch wie heute zum Beispiel haben wir Dinge gesammelt, worum wir zusammen Gott bitten. Und darum soll es mir heute gehen. Und um das einfach zu veranschaulichen, vielleicht etwas besser erklären zu können, wie funktioniert Gebet, habe ich hier so ein Teil besorgt, gekauft für 5 Euro. Das Teil ist 1985 laut Aufkleber letztes Mal geeicht worden. Ich habe es nochmal versucht so zu eichen, noch ein paar Gewichte rausgenommen, sodass es ungefähr jetzt in Waage ist. Und ich möchte anhand... Oh, jetzt habe ich schon verraten. Ich wollte eigentlich die Kinder fragen, was das ist. Was ist das? Ja. Eine Waage, ja. Siehst du da irgendwo Gewichte dran oder eine Zahl? Genau, also so eine Waage kann man sich vorstellen, die Kinder kennen das vom Spielplatz, wie so eine Wippe. Kennt ihr doch, oder? Links und rechts jeweils eine, in der Mitte ist die befestigt und je nachdem, auf welcher Seite die schwerere Person sitzt, dann geht der Balken nach unten und die etwas leichter ist, sitzt dann weiter oben und muss in der Luft zappeln. Kommt mit den Füßen nicht an den Boden. Genauso funktioniert auch diese Waage und ich will einfach anhand dieser Waage vielleicht heute mit euch versuchen, ein Stück weit Gebet oder diesen Teilbereich von Gebet, Bitten oder Fürbitte zu erklären, dass wir das vielleicht so anhand dieses Bildes ein bisschen besser verstehen und uns dieses wichtig machen. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 6, die Verse 7 und 8 möchte ich lesen. Zu dieser Waage kommen wir dann gleich noch. Matthäus Kapitel 6, die Verse 7 und 8, da sagt Jesus: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Euer Vater im Himmel weiß das, was ihr ihn bitten wollt, er weiß es, bevor ihr ihn darum bittet. So eine Aussage Jesu macht die nicht beten gänzlich überflüssig, wenn doch der Vater im Himmel sowieso schon weiß, was wir bedürfen, was wir brauchen, warum sollen wir dann noch beten? Diese Frage ist durchaus berechtigt und ich will euch diese Frage stellen und einfach vielleicht nochmal zum Anregen, dass wir uns kurz Gedanken machen, wie können wir das verstehen? Warum sollen wir beten, obwohl der Vater im Himmel alles schon weiß, was wir brauchen und was wir nicht brauchen? Ich dachte so, wir als Eltern, die wir Kinder haben, vielleicht kleine Kinder haben, denke, wir können schon sagen, dass wir unsere Kinder relativ gut kennen. Relativ gut kennen und einfach entscheiden können und wissen, was ist für unser Kind gut, was ist für unser Kind nicht gut, was fördert das Kind und was schadet dem Kind. Was wird das Kind weiter nach vorne bringen und was wird es vielleicht zurückwerfen? Was ist gut für unser Kind? Und dennoch vielleicht eine Frage an uns, wie fühlt ihr euch oder wie fühlen wir uns, wenn ein Kind zu uns kommt und uns um etwas bittet? Zum Beispiel um Hilfe bittet, kannst du mir hier helfen dabei? Wie fühlt ihr euch oder was vermittelt euch das, wenn ein Kind oder euer Kind zu euch kommt und euch um etwas bittet? Denk mal, man fühlt sich so oder man hat so das Gefühl, ja, das Kind weiß, dass ich es kann, dass ich in der Lage bin zu helfen, deswegen kommt das Kind zu mir. Das verleiht mir irgendwo das Gefühl, das Kind vertraut mir und das Kind traut mir etwas zu. Oder wenn das Kind vielleicht uns fragt, darf ich vielleicht zu meinem Nachbarn gehen, mit ihm spielen oder darf ich nach draußen gehen oder darf ich das haben? Wenn ein Kind uns so etwas fragt, dann wissen wir auch, wir sind für das Kind Autorität. Das Kind ist uns gehorsam, es fragt nicht, es geht nicht, macht einfach, was es will, sondern es fragt uns vorher. Das zeigt für uns, das Kind oder wir sind für das Kind eine Autorität. Ich glaube, so können wir uns das auch vorstellen, obwohl Jesus weiß, was wir bedürfen, was wir brauchen, so wie wir unsere Kinder kennen, so freuen wir uns doch, wenn die Kinder zu uns kommen und uns um etwas bitten. Das freut uns und das ist, glaube ich, auch eine Art von Kommunikation, aber es freut uns auch und es vermittelt uns etwas, es zeigt uns etwas. Und so will auch Gott uns mit hineinnehmen in unsere Gebete, in unsere Gebetserhörung. Gott will uns mit hineinnehmen in dem, was er tut. Und deswegen dürfen und sollen wir beten. Denn im nächsten Satz heißt es, da sagt Jesus, darum sollt ihr so beten. Kurz vorher sagt er, bevor ihr betet, weiß der Vater, was ihr braucht. Und dann im nächsten Satz fängt Jesus an, dieses Vaterunser den Jüngern beizubringen. Was wir so als Überbegriff oder immer im Hinterkopf behalten müssen, das ist das, was Jesus in dem Vaterunser sagt. Er sagt hier in Matthäus 6, Vers 10, Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Jesus sagt, im Himmel geschieht der Wille des Vaters. Da ist Gott der Vater und das, was er will, das geschieht. Und wir sollen beten oder dieses uns bewusst machen, dass sein Wille, genauso wie im Himmel, soll auch sein Wille auf Erden hier geschehen. Er soll sichtbar werden. Er soll in meinem und deinem Leben Priorität haben. Er soll ganz oben stehen. Und wenn wir heute über das Thema Gebet nachdenken oder über Bitten und Fürbitte, so soll dieses immer ganz oben stehen, dass wir sagen können, sein Wille soll geschehen. Egal, ob wir, wenn wir beten, ob unser Gebet erhört wird, so wie wir uns das vorgestellt haben oder so wie wir es von Gott gewünscht haben, oder wenn Gott einfach anders unser Gebet erhört, sein Wille steht über allem. Das müssen wir einfach einmal so festhalten. Nun, kurz kommen wir jetzt zu dieser Waage. Auf der einen Seite von der Waage, da habe ich mir bei meiner Tochter so eine kleine Puppe besorgt. Das soll einfach darstellen oder ja, symbolisieren, das ist unser Gebetsanliegen. Das ist das, worum wir bitten. Vielleicht ist jemand, ein junges Ehepaar, das schon einige Jahre vielleicht verheiratet ist und sie wünschen sich gerne ein erstes Kind und beten darum, aber es klappt nicht. Da ist vielleicht jemand, der hat ein Kind, das krank ist, das schon sehr lange krank ist oder schwer krank ist, und jemand ist und betet für das Kind, dass Gott einfach Gesundheit schenkt. Da ist vielleicht jemand, der andere Nöte hat, vielleicht arbeitslos geworden ist und um Arbeit bittet. Da ist vielleicht jemand, der vielleicht für seine Freunde bittet, für seine Familie bittet. Also ich glaube, an Bitten oder Fürbitten, da mangelt es nicht. Und einfach so diese kleine Puppe soll einfach symbolisieren oder darstellen, das ist unsere Bitte und das kommt auf die eine Seite der Schale hinein. Wir sehen die eine Seite, da wo ich die Puppe reingelegt habe, auf einmal beginnt die Waage auszuschlagen und die Seite mit unserem Gebetsanliegen, mit unserer Fürbitte, sie geht nach unten, sie ist schwerer als das, was auf der anderen Seite der Waage liegt. Was können wir in diese Schale hineinlegen? Was sind so für Gebetsanliegen? Wenn wir in die Bibel hineinschauen, so werden wir zwei Dinge feststellen, warum Menschen gebetet haben und warum wir beten. Es sind einmal geistliche Dinge, worum Menschen bitten und beten oder Fürbitte einlegen, aber es sind auch ganz alltägliche Dinge, die Menschen zu Jesus gebracht haben, so wie ich gesagt habe, zum Beispiel für kranke Menschen, für eine Arbeitsstelle oder für andere, einfach ganz alltägliche Dinge, die wir in unserem Leben haben. So sagt zum Beispiel auch Jesus in dem Vater Unser, das so als Mustergebet gilt, dein Reich komme. Das zeigt, das ist eigentlich etwas Geistliches, etwas, was nicht physisches, etwas zum Anfassen ist. Auf der einen Seite heißt das, dein Reich komme, das hat eine zweifache Bedeutung. Zum Beispiel einmal, dass Gott einmal mit seinem Reich auf diese Erde kommt am Ende der Zeit. Aber dieses Reich Gottes bedeutet genauso, wo Jesus sagt, das Himmelreich gleich, das ist dieses Reich, was schon angebrochen hat, wo wir mit sind in seinem Reich unterwegs, dass sein Reich auf dieser Erde gebaut werde, dass Gott sein Reich baut und wir mit teilhaftig sind oder mitbauen an seinem Reich. Das ist etwas Geistliches. Und ich könnte jetzt noch einige Bibelstellen anführen, zum Beispiel in Matthäus 9, vielleicht eine lesen wir uns vielleicht noch, Matthäus 9, 37 und 38. Matthäus 9, 37 und 38, da heißt es, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Es ist ein geistliches Anliegen. Jesus sagt, die Ernte ist groß, aber es sind wenige, die da arbeiten, die da mithelfen am Reich Gottes. Und er sagt, bittet den Herrn der Ernte, legt es als Gebetsanliegen in die Schale und bittet den Herrn für Arbeiter in seiner Ernte. Es ist ein geistliches Anliegen. Aber in dem Vater Unser, wie ich schon gesagt habe, finden wir auch, sagt Jesus, unser tägliches Brot gib uns heute. Es ist etwas Alltägliches, was wir jeden Tag aufs Neue brauchen, essen und trinken. Und es ist einfach ein Bild dafür, für alles, was wir so täglich in unserem Leben brauchen, was so ganz natürlich in unserem Leben ist. Auch das dürfen wir in diese Schale hineinlegen. Das soll auch unser Gebet oder unser Gebetsanliegen sein. Das Interessante ist, oder das, was ich gesagt habe, beten ist ein Geheimnis oder etwas Geheimnisvolles. Für uns ist das, was in dieser Schale liegt, dieses Gebetsanliegen oder diese Fürbitte, es wiegt in unseren Augen sehr schwer. Es ist uns wichtig, es hat ein hohes Gewicht in unseren Augen. Sonst würden wir es ja nicht Gott bringen. Aber wie sieht das aus, dieses Gebetsanliegen, was wir in diese Schale legen? Hat das auch bei Gott ein hohes Gewicht? Sind alle Gewichte bei euch, bei Gott gleich, die da in die Schale ja hineingelegt werden? Für uns gibt es sicherlich einige Anliegen, die wichtiger sind oder die vielleicht die weniger wichtig sind in unseren Augen. Aber wie sieht das bei Gott aus? Sind bei ihm alle Gewichte gleich, alles, was da hineinkommt? Das ist eine berechtigte Frage, die ich nicht vollends beantworten kann, aber eine Sache, die ich so in der Bibel gefunden habe, und zwar finden wir in Markus Kapitel 9, Vers 29 folgende Situation. Markus Kapitel 9, Vers 29. Kurz zu der Geschichte, da kommt ein Mann zu Jesus mit seinem kranken Sohn und bittet Jesus um Heilung. Er sagt, ich war schon bei deinen Jüngern und hab sie gebeten, dass sie ihm helfen sollten und sie konnten ihm nicht helfen. Und jetzt komme ich zu dir und bitte dich, kannst du ihm helfen? Und Jesus sagt dann daraufhin, und Jesus heilt ihn daraufhin, und sagt, sei gesund und dieser Mensch wird gesund. Also die Jünger hatten, wie bisher, es war für sie, Gott hat sie befähigt dazu, Kranke gesund zu machen. Und jetzt kam dieser Mann mit dem kranken Kind zu den Jüngern und auf einmal funktionierte das nicht. Das, was sonst immer funktioniert hat bei den Jüngern, da wo sie Menschen heilen und helfen konnten, auf einmal funktioniert das nicht. Und was sagt dann Jesus? In Vers 29 sagt Jesus, diese Art kann durch nichts ausfallen als durch Beten und Fasten. Hier ist auf einmal, merken wir, es macht bei Jesus oder Jesus zeigt ja einen Unterschied auf, aus das, was ihr bisher gemacht habt, das war eine Sache, aber diese Art oder diese Krankheit oder dieser böse Geist, der in diesem Jungen war, diese Krankheit kann nur durch Beten und Fasten geheilt werden oder ausgetrieben werden. Also es kann ein Bild dafür sein, dass auch bei Gott die Dinge unterschiedlich schwer sind, die wir in diese Waage hineinlegen, in diese Seite, wo wir unser Gebet oder unsere Fürbitte ist. Wie ich schon gesagt habe, wir wissen nicht, wie schwer dieses, was in der Waage ist auf dieser Seite, wie schwer das ist. Und jetzt ist eine Frage, oder auf die andere Seite von dieser Waage, da kommen unsere Gebete hinein. Da müssen wir letztlich so viele Gebete hineinlegen, bis die Waage erstmal waagerecht wird und dann kippt. Und wenn die Waage kippt, dass unsere Gebete schwerer sind als das Anliegen, dann erhört Gott unser Gebet. Dann hat Gott unser Gebet erhört. Die Frage, die sich dabei stellt, ist, wie bekommen wir auf die eine Seite, wo unsere Gebete hinein sollen, wie bekommen wir dort möglichst wie bekommen wir diese Seite möglichst schnell voll oder wie bekommen wir da möglichst viele Gewichte hinein? Ich möchte das einmal demonstrieren. Ich habe hier einige Geldstücke, das sollen unsere Gewichte sein. Und ich habe so 10 Cent Stücke, 20 Cent und 50 Cent Stücke. Ich lege einfach mal ein paar rein und dann sehen wir, was passiert. Genau, irgendwann kam der Moment, wo die Waage waagerecht war und dann habe ich noch eine Münze reingelegt, noch ein Gewicht und dann ist die Waage gekippt, sodass das, was an unseren Gebeten drin oder was an Gebeten da reingekommen ist, dazu geführt hat, dass die Waage gekippt ist und das Gebet wurde erhört. Wie schaffen wir das, die Frage, da möglichst Gebete reinzulegen oder vielleicht Gewichte reinzulegen, dass diese Waage kippt? Was sagt die Bibel dazu? Gibt es da vielleicht Dinge, die uns da helfen können? Ich möchte einfach 3 Punkte anführen, wie wir in der Lage sind oder was wir tun können, um einfach bei unseren Bitten und Fürbitten dort Gewichte reinzulegen, um einfach, dass Gott uns erhört, dass diese Waage kippt und unser Gebet erhört wird. Ich möchte dazu, oder der erste Punkt ist, wir können in diese Waage möglichst viele Gewichte reinlegen. Ganz viele Gewichte reinlegen und dann kippt die Waage. Jesus gibt uns dazu 2 Bilder, die dieses demonstrieren und aufzeigen. In Lukas Kapitel 18, die Verse 1 bis 8. Lukas 18, die Verse 1 bis 8. Da sagt Jesus Folgendes. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. Und sprach, es war ein Richter in der Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch diese Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommt, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Jesus erzählt den Menschen dieses Gleichnis und sagt, dass wir alle Zeit beten sollen und nicht nachlassen. Immer wieder Gewichte hineinlegen, immer wieder Gebete hineinlegen sollen, wenn wir um etwas bitten, dass wir beständig beten und bitten sollen. 2 Dinge werden hier aus diesem Gleichnis sichtbar. Diese Witwe, die kam und hat immer wieder vor diesem Richter gesprochen und sagt, schaffe mir Recht, verschaffe mir Recht. Sie hat nicht nach einmal aufgegeben und gesagt, ja, ich habe es doch gewusst, dass es nichts gibt, weil ich bin eine Witwe. Was habe ich schon damals, zu der damaligen Zeit, was habe ich für einen Stellenwert als Witwe, als eine Frau? Eine Witwe galt damals nicht viel und war sogar als Zeuge nicht zulässig. Und sie hat nicht aufgegeben, kam immer wieder zu diesem Richter. Und der Richter hat gesagt, so jetzt will ich aber ihrer Bitte nachgeben und will ihr helfen. Jesus sagt, wir sollen alle Zeit beten und nicht nachlassen. Und er sagt, wenn schon dieser Richter, der ein harter Mann ist, ein Mensch, ihr helfen, geholfen hat, wie viel mehr wird der Vater im Himmel seine Kinder erhören, wenn sie Tag und Nacht zu ihm beten werden. Also immer wieder Gebete in diese, auf diese Seite, in diese Schale hineinwerfen. Ein zweites Beispiel finden wir in Lukas Kapitel 11. Lukas 11, ich lese von 5 bis 8. Und er sprach zu ihnen, wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, lieber Freund, leih mir 3 Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen, mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht, um ihm etwas zu geben, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der wird finden, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wieder ein Beispiel, wo Jesus aufzeigt und klar zeigt, dass jemand da ist und er, wenn er ihm schon nicht die Tür aufmacht, weil er sein Freund ist, oder wenn er ihn so nicht als Freund jetzt hier die Tür aufmacht, dann wird er doch, weil er so unverschämt gebeten hat oder gedrängt hat und geklopft hat an seine Tür und sagt, ich bekomme Besuch. Und wir wissen, was es damals in der Zeit und auch heute vielleicht so im Orient bedeutet, wenn man Besuch bekommt, dann stellt man das Beste hin und man muss unbedingt dem Gast etwas vorsetzen. Und hier hat er kein Brot, was er ihm vorsetzen kann, und er begibt sich auf der Nacht noch, um etwas Brot zu besorgen, und bittet hier, sagt, das ist ganz dringend für ihn gewesen. Also wegen dieses unverschämten Drängens, sagt Jesus, wird er ihm auftun. Und so können wir auch immer wieder zu Gott kommen, immer wieder beten, immer wieder Gebete in diese Schale hineinwerfen. Jesus sagt hier etwas von Quantität, nicht von Qualität. Jesus sagt hier nicht über das Gewicht des Gebetes oder ob es weniger wertvoll ist oder mehr wertvoll ist. Jesus sagt hier um die Quantität, das heißt ganz viel, immer wieder, Tag und Nacht und nicht nachlassen im Gebet, immer wieder in diese Seite oder auf diese Schale Gebete hineinlegen oder hineinwerfen. Und irgendwann kommt der Moment, wo diese Waage kippt. Und deswegen beten wir, dass dieser Moment kommt, wo die Waage kippt und unser Gebet erhört wird. Bei Apostel Paulus sehen wir das zum Beispiel auch in 2. Korinther 12, Vers 8. Ich möchte das jetzt nicht lesen. Da sagt Apostel Paulus, ich habe, weil ich von dem Herrn so große Offenbarungen bekommen habe, er war ja ein großer Mann Gottes in der Bibel, hat einige auch Bücher in der Bibel geschrieben, sagt, weil mir so viele Offenbarungen gegeben sind, hat Gott mir einen Pfahl ins Fleisch gegeben, dass der Satan mich mit Fäusten schlägt. Und ich habe ihn, wer weiß es, wie oft hat er ihn darum gebeten? Und ich habe ihn 3-mal darum gebeten, dass er dieses Leiden von mir wegnimmt. Aber er hat zu mir gesagt, er sagt, Jesus hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Auch Paulus hat nicht einmal gebetet, er hat 2-mal gebetet, 3-mal gebetet, und dann hat Gott ihm geantwortet und gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Gott hat sein Gebet nicht so erhört, wie er es vielleicht haben wollte. Er hat ja darum gebetet, dass Gott dieses Leiden von ihm wegnimmt, aber er hat gewusst, warum dieses Leiden da ist, und er hat sich damit abgefunden, dass Gott gesagt hat, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Also auch bei Paulus sehen wir, er hat nicht nur einmal gebetet, er hat mehrere Male gebetet. Ich könnte jetzt noch weitere Bibelstellen anführen, wo die Bibel uns sagt, dass wir alle Zeit beten. Betet ohne Unterlass. Lasst nicht nach, immer wieder Gebete in diese Gebetsschale zu werfen. Also das ist der erste Punkt, wo wir immer wieder Gebete in diese Schale werfen. Francis McNutt, ein Mann, der eine Tochter hatte, die von Geburt an taub war, er ließ es nicht aus, jeden Abend vor ihrem Bett zu beten, damit dieses Kind wieder hören kann. Dieses Kind ist aufgewachsen, es hat sich damit abgefunden, es konnte trotz dass es taub war, sich gut im Leben orientieren, und trotzdem hat dieser Mann jeden Tag vor dem Bett des Kindes gestanden und um Genesung oder um Heilung gebeten, und nach elf Jahren wurde dieses Kind gesund, es konnte wieder hören. Immer wieder beten. Aber was ich jetzt auch dazu sagen muss, Jesus, wenn wir das lesen, bevor Jesus das Vaterunser den Jüngern beigebracht hat, hatten wir das ja hier gelesen, Matthäus 6. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Es geht nicht darum, um zu plappern, um vielleicht etwas zu schwafeln oder ein gedankenloses Reden. Das war nämlich so, Jesus sagt, die Heiden, so wie die Heiden es tun. 56 nach Christus lebte ein römischer Philosoph, Seneca, und er sagte, fatigare Deus, das bedeutet, die Götter ermüden oder die Götter mürbe machen. Man hat durch immer wieder Wiederholen der Gebete oder durch so ein Schwafeln, durch immer wieder so ein monotones Beten versucht, die Götter irgendwo mürbe zu machen oder die Götter zu ermüden und so irgendwie einzulenken oder sie einzuwirken. Das sagt Jesus nicht. Und wir sehen das auch in den Beispielen, die ich vorhin gebracht habe, wo die Witwe gebeten hat. Sie hat um eine konkrete Sache gebeten und hat ganz konkret dieses angesprochen, genauso auch dieser Freund, wo er gesagt hat, ich brauche dringend ein Brot. Er hat nicht irgendwas geschwafelt, sondern eine konkrete Bitte geäußert. So sollen auch wir es tun, immer wieder in diese Schale hineinwerfen. Der zweite Punkt heißt, jedes Gebet zählt. Auch wenn, wie ihr das vorhin gesehen habt, bei der letzten Münze, die ich reingelegt habe, ist diese Waage gekippt. Trotzdem heißt das nicht, dass alle Gebete, die davor waren, oder alle Münzen in diesem Fall, die da drinnen liegen, dass alle die Münzen überflüssig sind. Nur weil die letzte Münze die Waage zum Kippen gebracht hat, heißt es nicht, dass die Münze die wichtigste war. Wenn wir nämlich jetzt eine Münze rausnehmen, sehen wir, auf einmal gibt die Waage zurück. Das heißt, alle Gebete sind wichtig, alle Gebete waren wichtig. Nur es war eine Münze da, die letztlich dazu geführt hat, dass diese Waage ausgeschlagen ist. Was wir dabei wissen müssen, dieses Gebet war nicht das Wichtigste. Dieses Gebet war nicht das Richtigste. Alle Gebete waren wichtig, damit diese Waage kippt. Das war nicht das eine Gebet, und wir können jetzt auch nicht schlussfolgern, wenn wir für das Gemeindehaus beten, und wir beten ja schon länger dafür, jetzt käme zum Beispiel ein Gastredner und er würde das mitbekommen, dass wir dafür beten, und jetzt betet er und auf einmal am nächsten Tag finden wir etwas und es passt alles, und dann haben wir ein Gemeindehaus, dann könnte man ja so schlussfolgern, er hat so gebetet und das war das Gebet, was richtig war, das hat dazu geführt, was letztlich die Waage zum Kippen gebracht hat, so müssen wir es tun, dann ist es richtig. Nein, das können wir daraus nicht schlussfolgern. Alle Gebete sind wichtig, nur bei einem ist das einfach so, dass dann die Waage kippt. Dieser Mensch, oder der vielleicht das Gebet gesprochen hat, das Gebet war nicht das Richtigste, nicht das Wichtigste, aber es war einfach notwendig, um die Waage zum Kippen zu bringen. Ich denke, es ist ganz oft in unserem Leben, dass wir vielleicht kurz davor sind, oder jetzt noch mal vielleicht zu diesem Beispiel zu kommen, dieser Mann, er hat jetzt 11 Jahre gebetet. Vielleicht hätte er nach 5 Jahren aufgeben können, oder nach 8 oder nach 10 Jahren, dann wäre vielleicht diese Waage nicht gekippt. Aber er ist dran geblieben, und warum ausgerechnet im 11. Jahr Gott das Gebet erhört hat, das bleibt ein Geheimnis. Und das ist das, was ich gesagt habe, beten bleibt immer ein Stück weit ein Geheimnis. Unbekannte Dinge, die wir nicht erklären und nicht verstehen können. Aber die Bibel ruft uns auf, dass wir immer wieder Gewichte hineinlegen. Kein Gewicht ist überflüssig, keins ist zu klein, keins ist zu groß. Immer wieder dort Gewichte hineinnehmen. Deswegen kann auch keiner irgendwo stolz auf sein Gebet sein, auch wenn, wie gesagt, bei ihm in dem Moment vielleicht das Gebet erhört wird. Jedes Gebet ist wichtig. Und dieses zeigt uns einfach einmal mehr, dass wir einander brauchen, dass wir die Gemeinde brauchen, dass es kein Privatchristentum gibt, wo jeder vielleicht für sich lebt und betet und Christ ist, sondern Gott hat die Gemeinde gewollt, dass wir zum Beispiel wie auch heute Gebetsanliegen sammeln, dieses in diese Schale hineinwerfen als Fürbitte und zusammen beten, und so sind wir in der Lage, vielleicht ganz schnell diese Schale mit Gebeten zu füllen und Gott erhört. Wir sehen das auch, ich habe es jetzt vergessen, war Paulus oder Petrus im Gefängnis, wo die Gemeinde gebetet hat? Petrus war im Gefängnis, die beide Gemeinde kam zusammen und hat dafür gebetet und Gott hat ganz schnell auf wunderbare Weise dieses Gebet erhört. Also dürfen wir, oder zeigt uns umso mehr einmal, dass wir einander brauchen, dass wir die Gemeinde brauchen. Der letzte und dritte Punkt. Doch stellen wir fest, dass, ich hatte hier verschiedene Münzen, habe ich ja gesagt, 10-Cent-Stücke, 20- und 50-Cent-Stücke. So werden wir feststellen, dass sie von der Größe unterschiedlich sind, diese Cent-Stücke, und somit auch unterschiedliches Gewicht haben. Also ich habe gesagt am Anfang bei den Beispielen, es ging nicht um Qualität, sondern um Quantität. Und doch sagt die Bibel etwas über Qualität, über Vollmacht. Wir stellen fest, dass unterschiedliche Menschen manchmal unterschiedlich schwere Gebete haben. Wir lesen zum Beispiel in Jakobus Kapitel 5. Jakobus Kapitel 5, die Verse 16 bis 18. Da heißt es, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Zwei Gedanken möchte ich aus diesen Versen nehmen. Es heißt hier, des gerechten Gebet vermag viel, nicht Punkt, sondern Komma, wenn es ernstlich ist. Das Gebet eines Gerechten vermag einiges, aber es vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und jetzt vielleicht eine Frage an uns zum Mitdenken, dass wir wieder ein bisschen wach werden. Was bedeutet es, wenn ein Gebet ernstlich ist? Oder wann ist ein Gebet ernstlich und wann ist es nicht ernstlich? Was meint ihr? So, vielleicht ganz praktisch und an einem Beispiel. Ich denke, wenn wir uns so vielleicht überlegen, da will jemand etwas machen. Oder will jemand zum Beispiel vom Rauchen frei werden. Und er sagt, ich möchte unbedingt frei werden. Und er muss sich überlegen, was kann ich dafür tun, um frei zu werden? Muss ich etwas vielleicht lassen? Darf ich vielleicht mit bestimmten Leuten keinen Umgang haben? Darf ich vielleicht bestimmte Orte nicht besuchen? Oder was führt dazu, dass ich immer wieder rauchen muss? Und wenn er sich dann Gedanken gemacht hat und sagt, okay, ich habe es jetzt verstanden, das führt eher dazu, dass ich das nicht schaffe, dann meide ich das und dann halte ich mich dran. Und man sieht an einem Menschen dann, ob er es wirklich ernst meint, ob er wirklich dranbleibt und dabei bleibt, um wirklich frei zu werden. Oder wenn jemand sagt, okay, das kommt nie wieder vor und ich meine es ernst jetzt und man erkennt das irgendwie, ob einer das wirklich ernst meint oder nicht, oder? Ich glaube, man erkennt das manchmal mehr, manchmal weniger. Und wenn ein Gebet ernstlich ist, ich dachte an dieses Bild, das Jesus sagt, das mir auch wichtig geworden ist, Jesus vergleicht die Gemeinde mit einem Leib und sagt, wenn ein Glied leidet, wenn ein Körperteil leidet an diesem Leib, so leiden alle Glieder mit. Und wenn sich ein Glied freut am Körper, dann freuen sich alle Glieder mit. Ich dachte so, mir ist heute Morgen so ein Beispiel eingefallen, ich dachte, wenn wir jetzt so in der Winterzeit irgendwo stehen mit dem Auto und es hat viel geschneit und wir sind jetzt unterwegs zum Gottesdienst nach Hause und da sehen wir, ist ein Auto im Schnee stecken geblieben, kommt nicht mehr vorwärts und dann sitzen wir in unserem im warmen Auto und es schneit, große Flocken fliegen vom Himmel. Ach, der Arme, hat er wieder kein Geld gehabt für gescheite Winterreifen. Jetzt steht er wieder hier und muss die Straße blockieren und wir kommen nicht weiter. Aber wenn es uns wirklich ernst ist, dann würden wir vielleicht auch aussteigen trotz Schnee und sagen, komm, ich helfe dir. Das ist das, glaube ich, was die Bibel sagt. Wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder mit. Wir nehmen das nicht nur einfach wahr, dass jemand vielleicht leidet und sagt, ah, der Arme, der tut mir leid. Aber denk mal, das ist was anderes, wenn wir einfach nur feststellen, dass jemand leidet. Oder wenn ein Glied leidet, so leiden wir mit. Diese Not des anderen, sie wird plötzlich meine Not. So, wenn jemand etwas Schweres zu schleppen hat und sagt, der Arme, der plagt sich ja ab, ich packe an, auf einmal wird diese seine Last auch meine Last, ich helfe ihm, ich unterstütze ihn. Das ist, glaube ich, das, wenn das heißt, wenn das Gebet ernstlich ist. Wenn die Nöte, die wir vielleicht auch hier sammeln, ich habe auch mich so dabei ertappt, da dachte ich, okay, wir sammeln vielleicht hier Nöte, Gebetsanliegen, aber wie ernst sind die mir? Wie viel beschäftigen sie mich? Oder habe ich sie vielleicht morgen schon vergessen? Oder im Laufe der nächsten Tage? Oder habe ich sie vielleicht jetzt schon vergessen? Denkt man, das ist auch ein Zeichen dafür, wie ernst ist mir diese Sache? Ist mir das ernstlich? Oder, ja, ich nehme es zur Kenntnis, aber es betrifft nicht mein persönliches Leben. Ich habe dadurch keinen Nachteil, wenn ich dafür nicht bete oder wenn ich das nicht so sehr beachte. Das ist mir einfach auch nochmal so wichtig geworden. Wir haben von Elia hier gelesen, dass er ein schwacher Mensch war, dass er gebetet hat, und es hat aufgehört zu regnen, 3,5 Jahre. Und dann hat er wieder gebetet und es fing wieder an zu regnen. Was aus dieser Bibelstelle nicht hervorgeht, was vielleicht auch die wenigsten wissen, wie oft musste Elia beten, damit es wieder regnet? Weiß das vielleicht jemand von euch? Es heißt, er betete, es regnete nicht und er betete wieder und es regnete. Wir können das in 1. Könige 17 nachlesen. Denn es steht zwar hier einfach nur, zu zeigen, dass Elia ein schwacher Mann war und er betete und es gescheit was Großes. Aber auch hier werden wir sehen, dass das Gebet bei Elia auch unterschiedlich schwer war. 1. Könige 17, Vers 1. Und er sprach, also Elia, der Tischbiter aus Tischbe in Gilead zu Ahab, zu dem König. So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Also er hat hier gebetet, haben wir hier aus Jakobus mitbekommen, und es regnete nicht. Und dann heißt es in Kapitel 18, die Verse 42 bis 44, möchte ich lesen. Wie war das dann, dass es wieder regnen durfte oder bis es geregnet hat? 1. Könige 18, 42 bis 44. Und als Ahab hinaufzog, um zu essen und zu trinken, ging Elia auf den Gipfel des Karmel und bückte sich zur Erde und hielt sein Haupt zwischen seine Knie und sprach zu seinem Diener: Geh hin und schaue zum Meer. Und er ging hinauf und schaute und sprach: Es ist nichts da. Elia sprach: Geh wieder hin. Und der Diener ging wieder hin. 7-mal. Und beim 7. Mal sprach er: Siehe, es steigt eine kleine Wolke auf aus dem Meer, wie eines Mannes Hand. Also hier sehen wir, dass Elia 7-mal gebetet hat und er schickt wieder seinen Diener: Geh und schau mal, tut sich was am Himmel, siehst du irgendwie Wolken? Und er kommt zurück: Nein, es ist immer noch alles wolkenfrei und Topwetter. Und so 7-mal und dann nach dem 7. Mal sieht er eine Wolke und sagt: Jetzt geht es los, jetzt wird es anfangen zu regnen. Auch bei Elia, also das zeigt uns auch ganz deutlich, vielleicht, ich weiß nicht, es steht jetzt nicht deutlich hier geschrieben, wie oft Elia gebetet oder beten musste, damit es aufhört zu regnen. Aber damit es wieder regnen musste, haben wir gelesen, musste Elia 7-mal beten. Obwohl es Gottes Wille war, worum er gebetet hat, musste er 7-mal beten. Das bleibt für uns ein Geheimnis, warum Gott es so führt, dass wir manchmal mehr oder manchmal weniger beten müssen. Es gibt auch in der Bibel keine Tabelle, wo wir sagen können, okay, wenn jemand vielleicht um eine Arbeit betet oder eine Arbeitsstelle, dann müssen wir 10-mal das Vaterunser aufsagen und auf Knien beten oder stehend beten. Oder wenn jemand vielleicht Grippe hat, dann müssen wir so viel und so viel beten. Da gibt es keine Tabelle in der Bibel, wonach wir uns richten müssen. Die Bibel sagt uns, dass wir immer wieder beten sollen, nicht nachlassen sollen, dass jedes Gebet wichtig ist und kein Gebet überflüssig ist und dass es doch einen Unterschied macht, wenn vielleicht der eine betet oder der andere betet. Also Gebet hat auch unterschiedliche Qualität. Das kann man vielleicht ganz gut vergleichen mit einem Schwamm. Wenn wir jetzt einen Schwamm auf diese Seite legen würden, einen trockenen Schwamm, hat dieser Schwamm ein Gewicht. Aber wie können wir das Gewicht dieses Schwammes erhöhen? Ja. Genau, wenn wir das zum Beispiel in Wasser eintauchen, drücken und loslassen, dann pumpt sich dieser oder füllt sich dieser Schwamm mit Wasser und dann hat dieser Schwamm auf einmal mehr Gewicht. Und so können und müssen oder dürfen auch wir unserem Gebet mehr Gewicht verleihen. Die Bibel sagt, wenn das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist, wenn wir es wirklich ernst meinen, wenn wir wirklich Anteil nehmen an der Not des anderen oder wenn wir es wirklich ernst meinen. Oder wenn wir glauben und nicht zweifeln und unser Gebet nicht einfach mehr oder mehr ist als nur Worte, mehr ist nur als ein guter Wunsch für jemanden, mehr ist als ein kleines Gewicht, sondern wenn unsere Gebete wirklich Gewicht haben. Wir werden dazu aufgerufen, dass unser Gebet mehr Gewicht haben darf und muss und kann. Ich dachte, die Menschen damals, wo Elia gelebt hat, wo Elia gebetet hat, das Volk Israel, das befand sich in einem schlimmen Zustand. Wenn sie vielleicht gebetet hätten, dann wären diese Gebete wie Fliegengewicht, weil sie folgten Gott nicht nach, sie fragten nicht nach Gott. Es wäre vielleicht wie Fliegengewicht. Das würde vielleicht nicht viel bringen, aber als Elia gebetet hat, da war so viel Gewicht, so viel vollgesaugt, sein Schwamm mit Vollmacht, dass Gott es einfach so geschenkt hat. Und ich möchte einfach schließen mit den Worten und uns einfach dazu ermutigen, vielleicht nochmal zusammenzufassen, dass wir, wenn wir bitten, wenn wir vielleicht persönliche Bitten haben, ob es geistliche Bitten oder einfach so natürliche Bitten sind, die wir haben, oder wenn wir Fürbitte einlegen, für jemanden beten, dass wir einfach dieses Wissen, dass wir immer wieder beten dürfen und sollen, immer wieder Gewichte in diese Waagschale legen, dass kein Gewicht überflüssig ist, kein Gewicht ist irgendwie, ja, keins ist vielleicht irgendwie wertvoller oder das weniger wertvoller als das andere, oder keiner kann auf sein Gebet stolz sein, und dass wir einfach lernen und wissen, Gebet hat doch, es gibt da unterschiedliche Qualitäten, und dass unser einfach Gebet immer mehr an Vollmachtgewicht gewinnt, an Gewicht gewinnt. Und Jesus sagt, damit will ich schließen, in Lukas Kapitel 11, da haben die Jünger, bevor Jesus ihnen das Vaterunser beigebracht hat, haben die Jünger ihnen Folgendes gesagt oder gefragt, haben sie gesagt: Herr, lehre uns beten. Und damit möchte ich einfach schließen, vielleicht, dass wir uns Gedanken machen, und ich musste so für mich feststellen, wenn es um das Bitten geht, um vielleicht Fürbitte, dass wir einfach dranbleiben, dann muss ich auch sagen, so wie die Jünger gesagt haben: Herr, lehre uns beten. Oder will jemand von uns allen Ernstes vielleicht behaupten und sagen, er tut da genug, er ist da wirklich perfekt? Ich denke, wenn wir ehrlich zu uns selber sind, so müssen wir auch sagen, wie die Jünger gesagt haben: Herr, lehre uns beten. Lehre uns, beständig dran zu bleiben. Und ich wünsche es einfach uns, dass wir vielleicht wieder mehr Mut bekommen zu beten, dass es uns nochmal wichtig geworden ist. Und ich hoffe, vielleicht so ein bisschen dieses aufzuzeigen, wie Gebet ein Stück weit funktionieren kann. Wie gesagt, auch dieses Bild hinkt natürlich, aber ich hoffe, ihr konntet einfach was für euch mitnehmen. Amen.